Ein Kollege von mir sagte, sie gehen immer im August in den Sommerferien in Urlaub. Da ist ja sowieso nichts los in der Gemeinde. Ich weiß nicht, von was er redet. Unglaublich, wie viele da sind. Und ich weiß ja von so vielen, die gerade im Sommerurlaub sind. Seid herzlich gegrüßt, wo immer ihr diesen Gottesdienst gerade erleben dürft. Was für ein gigantisches Wochenende das doch ist. Gestern wurde wieder Hochzeit gefeiert. Ich freue mich so sehr für das Hochzeitspaar, dem Ben und die Carina Schmalz, die gestern ihr Jawort gegeben haben. Und wenn der Ben wieder an der Türe steht nach den Flitterwochen und euch herzlich willkommen heißt im Welcome-Team, dann drückt doch eure Glückwünsche ihm und den beiden aus. Und was ich sagen will, das war gestern geplant im Freien. Das war, also Plan A war Open-Air-Trauung. Plan B war Open-Air-Trauung. Und es sah überhaupt nicht gut aus, wenn man gen Himmel geschaut hat, weil es waren dunkle Wolken. Und ich war so dermaßen stolz auf unsere Musiker und Techniker, die da gar nicht gezuckt haben, sondern es wurde aufgebaut. Und wir haben ja auch Zeugen heute Morgen hier, die das bestätigen können. Und dann, kurz bevor es losgehen sollte, fing es auch an zu tröpfeln und zu regnen. Und dann ein glaubensstarkes Gebet und plötzlich war der Regen weg. Über die gesamte Trauung und dann auch beim Sektempfang und so weiter. Also ich habe mich echt so sehr auch für das Brautpaar gefreut, weil das kann man sich schon vorstellen, da war sicher eine große Anspannung dahinter. Ja, dann gab es mehrfach in der vergangenen Woche mehrfach Einwand und ich bin bereit, meinen Fehler zuzugeben und heute zu berichtigen. Der Einwand war folgendermaßen: die Predigtserie Eine WhatsApp von Jakobus darf noch nicht zu Ende sein. Das wurde auch begründet damit, dass man gesagt hat, ja, Jakobus hat noch 5 Kapitel, warum ist beim 4. Teil Schluss? Und das hat mir total eingeleuchtet, wir müssen noch einen Teil dranhängen. Sind wir mal gespannt, ob noch eine WhatsApp von Jakobus kommt. Ich bin ziemlich sicher, komm, wir schauen es uns an. Wir haben schon gesehen, Jakobus findet in seinem Brief deutliche Worte, will uns helfen, in unserem Alltag zurechtzukommen, möchte uns bereit machen, immer stärker auch Gott zu begegnen. All das wird in seinem Brief beschrieben. Wir haben im ersten Kapitel gleich zu Beginn gesehen, er steigt voll ein. Er geht gleich ran und sagt, hey, wenn ihr in Herausforderungen kommt, dann freut euch darüber. Wir haben uns angeschaut in der Predigt, was das bedeutet und warum wir uns freuen können angesichts großer Herausforderungen. Dann sagt er im ersten Kapitel, einmal seid schnell und zweimal seid langsam. Seid schnell zum Hören, aber langsam zum Reden und vor allen Dingen langsam zum Zorn. Nichts besser passt gerade in unsere Zeit wie dieser Ratschlag. Dann im Kapitel 2 haben wir uns angeschaut, Jakobus warnt davor, dass wir uns blenden lassen vom Ansehen der Person und schon gar nicht Menschen anbeten, sondern einem einzigen gehört die Anbetung und das ist Jesus Christus selbst. Eine fantastische Predigt über das 3. Kapitel, über die Macht unserer Worte haben wir gehört. Und letzten Sonntag, wenn uns Weisheit mangelt, dann sollen wir ihn bitten und er gibt ohne Vorwürfe. Wir haben festgestellt, es ist so gut, göttliche Weisheit ins Leben zu nehmen und Gott will das so gerne geben und jeder von uns braucht das. Und dann im 5. Kapitel warnt Jakobus nochmal vor der trügerischen und falschen Sicherheit des Reichtums. Zeigt uns, dass wir darauf achten sollen, wie wir unser Geld auch investieren in bleibende Werte. Und er mahnt einmal mehr, dass es nicht nur bei unserem Glauben bleibt, sondern dass unser Glaube ins Handeln kommt, dass unser Glaube Hände und Füße bekommt und wir in die Gänge kommen, um andere Menschen zu segnen. Weil von frommen Wünschen hat sich noch nie etwas allein bewegt. Man könnte bei all dem Aktionismus, das der Jakobus ja bringt, er sagt ja immer wieder, dass der Glaube ohne die Werke tot ist, könnte man meinen, er vergisst da ein wichtiges Thema, das Gebet, aber dem ist nicht so, sondern wir haben es ja gerade schon gelesen, er bringt das auch nochmal an und da wollen wir heute drüber sprechen. Wir wollen uns anschauen, wenn du mitschreibst, das Gebet des Glaubens, das wollen wir uns heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Der alte Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, betet, als hing alles von Gott ab und handle, als hing alles von dir ab. Und ich glaube, das geht so genau in die Richtung von Jakobus. Jakobus 5,13 stellt er drei Fragen und er gibt auch gleich drei Antworten. Das waren mir in der Schule immer die liebsten Prüfungen. Er stellt die erste Frage, er sagt, leidet jemand unter euch? Und die Antwort kommt prompt, er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie mögen über ihn beten, ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird er ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Jesus, danke für dein Wort und ich bete, dass wir es aufnehmen mit einem offenen Herzen. Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen ganz persönlich sprichst. Danke, dass wir dich haben, Herr, und dass wir auch nicht allein in diese Welt gestellt sind, sondern dass wir auch einander haben. Danke für das Gospelhaus, danke für jeden einzelnen Menschen. Danke, dass du uns durch dein Wort jetzt segnen wirst. In Jesu Namen, Amen. Am Ende seines Briefes gibt er nochmal ganz wichtige Hinweise, wie wir mit Herausforderungen und Leid umgehen sollen. Zunächst einmal ganz schlicht und einfach, leidet jemand unter euch, er bete. Ganz schlicht, Gebet in Zeiten der Not. Übrigens, du kannst beten in jeder Situation. Ich bin so dankbar, dass Gott keine Sprechzeiten hat und andere Zeiten, wo er sich im Urlaub befindet oder nicht ansprechbar. Gott ist immer für dich da. Er macht da keine Pause und er ist immer auch auf dem Höhepunkt seiner Kraft. Wenn es dir gut geht, du einen wunderbaren Urlaub erlebt hast oder gerade jetzt im Urlaub bist, ist jemand guten Mutes, vergiss das Danken nicht, er singe Psalmen. Also, bring deinen Dank zum Ausdruck im Worship so gut. Freust du dich? Dann danke Gott. Ja, Gebet sind ja nicht allein nur Worte, Gebete sind auch gesungen. Und wenn du sagst, oh, ich bin noch nicht so guten Mutes. Corrie ten Boom, die damals von den Nazis ins KZ verschleppt wurde, sie hat einmal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. So, wenn du Angst hast, fang an zu beten und es wird in Mut verwandelt und ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Und dann ist jemand krank unter euch. Du musst nicht alleine sein in dieser Zeit. Es gibt Situationen, in denen jeder von uns Unterstützung im Gebet braucht, wo wir andere Leute brauchen. Manchmal brauchen wir auch einfach jemanden, der für uns betet, mit uns geht, bei uns ist. Manchmal scheint die Schuld, die Last der Sünde so groß, dass wir unbedingt jemanden brauchen, der in der Seelsorge uns hilft, dass wir weitere Schritte machen in ein Leben der Vergebung hinein, in ein Leben der Freude hinein. Da, wo der Seelenschmerz so drückt, hey, du musst das nicht alleine ausfechten. Und nach diesen drei Fragen und nach diesen drei Antworten von Jakobus bringt er ein Beispiel, an dem er uns veranschaulichen will, wie das alles in der Praxis geht. Und er greift zurück auf eine Geschichte im Alten Testament, die wir uns mal anschauen wollen. Wir lesen einfach mal weiter, Jakobus 5 und dann 17. Da beschreibt er die Geschichte von Elia, einem Propheten im Alten Testament. Da heißt es, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig. Jetzt kommt's, was er inständig betete, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Du sagst, könnte er nicht gerade nochmal beten? Drei Jahre und 6 Monate ohne Regen, das ist schon eine Nummer. Da gab es keine Pfütze in Israel mehr, in die man hineinhüpfen könnte. Da war alles ausgetrocknet, ausgedorrt. Und dann heißt es, und wieder betete Elia und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Interessant ist, Jakobus sagt, Elia ist ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ein Mensch, der eine Seele hat, der Kummer und Trauer kennt, aber auch Freude und Jubel. Ein Mensch, der so wie du und ich herausgefordert ist in den Situationen, aber der eins verstanden hat, inständiges, intensives Gebet bringt Durchbrüche, zeigt Auswirkungen. Du sagst, warum hat er eigentlich gebetet, dass es nicht mehr regnen sollte auf sein Wort hin und dann auf sein Gebet hat es ja wieder geregnet. Warum hat er das überhaupt gemacht? Dazu lohnt es sich, die Geschichte anzuschauen im ersten Buch Könige, im 16. Kapitel, Vers 29. Da wird uns von Ahab berichtet. Ahab war ein König in der damaligen Zeit. Und dann sagt die Bibel, er tat, was der Herr verabscheute und das noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Der Grund, warum es aufgehört hat zu regnen, die Erde trocken wurde, ausgedörrt war, keine Frucht mehr da war und das Volk Hunger und Durst leidete, lag begründet in der Sünde, weil sich nicht nur eine Regierung, sondern ein ganzes Volk von Gott abgewendet hat. Und der erste Punkt, den ich anschauen will mit dir, ist, Sünde bringt dich früher oder später in Schwierigkeiten. Sagst, was ist Sünde? Nun, Sünde ist ein Sammelbegriff für alles, was gegen den guten Willen von Gott geht. Du sagst, woher kenne ich den Willen Gottes? Nun, geschrieben in seinem Wort in der Bibel. Alles, was so gegen Gott geht, auch gegen seine Heiligkeit, gegen seine Reinheit, all das hat Auswirkungen und die sind nicht gut. Sünde ist der Grund für Zeiten der Dürre und der Trockenheit, die jeden Bereich des Lebens betreffen können. Glaub nicht, dass Sünde in deiner Ehe keine Auswirkungen hat. Das Spielen mit der Sünde, Treueverlust. Glaub nicht, dass Sünde im Umgang mit deiner Gesundheit keine Auswirkungen hat. Glaube nicht, dass Sünde, Fehlverhalten im Umgang mit deinen Finanzen keine Auswirkungen hat. Gib dich nicht dem Gedanken der vermeintlichen Sicherheit des Reichtums hin, sagt Jakobus. Ganz schnell kann es weg sein. Kommt der Fresser und er nimmt das, was du meinst, noch zu besitzen. Glaub nicht, dass Sünde keine Auswirkungen hat auf Beziehungen in deinem Umfeld, auf Freundschaften, auf deinen Arbeitsplatz, auf den Umgang mit deiner Zeit. All diese Fehlerhaltungen bringen Trockenheit hervor, bringen eine Situation, die überhaupt nicht gut ist. Dann sagt Jakobus, und das ist so wichtig, er weiß darum, dass es das gibt, und er sagt, darum bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Du kannst den griechischen Grundtext zu Rate ziehen. Es wird nichts anderes dabei herauskommen. Es wird genauso stehen, bekennt einander. Und das geht nun mal nicht allein. Wir werden also eingeladen, Licht hineinzubringen ins Dunkel der Dinge, die wir so gern verstecken wollen. Gott lädt uns ein und sagt, lauf nicht von mir davon, sondern komm mit deinen Verfehlungen zu mir. Lass es zu, dass ich mit meiner reinigenden Vergebung in dein Leben hineinkomme. Und er sagt uns auch, nimm jemand dazu, bekennt einander die Sünden. Das tut man nicht bei Hinz und Kunz, aber das tut man bei Männern und Frauen des Glaubens, die vertrauenswürdig sind, die man zu Rate zieht und sagt, hey, ich brauche jetzt dein Ohr. Ich brauche jetzt mal jemand, mit dem ich darüber reden kann. Ich will nicht länger in dieser Sünde verharren. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Hast du schon mal den Spruch gehört? Gebet vermag viel. Und das ist ja auch eine Wahrheit. Oder Beter sind Wundervollbringer. Alles wirklich schönes, glaubensstarke Sätze. Aber hier in unserem Text wird noch ein wichtiges Detail hinzugefügt. Jakobus sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Du sagst, wow, da wird der Standard ja ganz schön hochgesetzt. Ja, die Bibel sagt nicht dem Fehlerlosen, sondern gerecht bist du, wann immer du zu Gott kommst und aufräumst mit der Sünde deines alten Lebens. Und bleib nicht darin. Und denk auch nicht, die Sünde, die lange zurückliegt, ist einfach so vergessen, sondern bring sie zu Gott und lass es zu, dass da sein Licht hineinkommt. Wir müssen springen ein Kapitel vorher, Jakobus 4. Weil da wird uns auch nochmal wirklich detailliert gezeigt, wie sich das mit den Gebetserhörungen verhält. Jakobus 4, Vers 2. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Okay, das ist schon mal klar. Wenn wir nicht unsere Bitte an Gott richten, wie sollen wir von ihm empfangen? Aber dann, jetzt geht's weiter. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben. Hoppla, was ist denn da jetzt los? Jetzt bitte ich schon zu Gott und er wird nichts geben? Und dann wird es uns gesagt, woran es liegt. Denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Freundschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Ich habe es euch gesagt, dieser Brief ist echt immer wieder wie eine Backpfeife. Hier wird uns ja nicht gesagt, dass wir uns aus der Welt zurückziehen sollen. Wir leben schon in dieser Welt, aber wir sollen nicht gleich leben wie die Menschen dieser Welt. Wir sollen einen Unterschied machen. Und hey, mehr denn je in dieser Zeit ist das möglich, einen guten Unterschied zu machen. Ein reines und ein sauberes Leben zu führen. Mit Freude gefüllt und leuchtenden Augen. Weil du weißt, hey, ich bin geheiligt, gereinigt durch die Kraft, durch das Blut von Jesus Christus. Wir haben verstanden, dass wir keine Freundschaft machen mit der Sünde. Dass wir auch nicht mit der Sünde spielen, weil sie so zerstörerisch ist. Jesaja, er bringt so auf den Punkt im 59. Kapitel. Er sagt, ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen. Und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn. Darum hört er euch nicht. Gott ist nicht taub, aber er hört nicht hin, solange wir es zulassen, dass da eine Trennung da ist. Sein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten, um zu heilen und zu befreien. Unsere Sünde, unsere Schuld ist es, die sich dazwischen schieben will. Aber es gibt einen Weg da hinaus und das ist die Botschaft der Hoffnung, dass wir es aufdecken und die Schuld zu Gott bringen und er uns reinigt davon und wir weiß, wie Schnee sind, ihr Lieben. Er nimmt alle Schuld, alle Vergehen und versenkt sie in die tiefsten Tiefen der Meere, wo niemand es mehr herausholt. Der Apostel Petrus, einer der Jünger von Jesus, er schreibt in seinem ersten Brief im 3. Kapitel, er sagt, hey Männer, wenn ihr wollt, dass eure Gebete erhört werden, dann behandelt eure Frau anständig. Und alle Ehefrauen sagen, Amen. Wenn du nicht willst, dass deine Gebete blockiert werden, dann sei nicht nur anständig zu deiner Frau, sondern sei anständig zu den Menschen, mit denen du lebst. Die Geschichte im Alten Testament geht weiter. Und sie geht erstaunlich weiter von Elia. Jakobus nimmt darauf Bezug und wir wollen es uns anschauen, weil er sprach aus, dass Trockenheit da ist aufgrund der Sünde im Volk und es war trocken. Und dann kommt der Zeitpunkt nach 3 Jahren, 6 Monaten, es sollte wieder regnen. Da sagte Elia zu Ahab, 1. Könige 18, Vers 41, geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete Elia nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Wenn du mich fragst, ganz schön sportliche Gebetshaltung. Nach einer Weile befahl er seinen Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete. Kein Regen in Sicht. Ich finde, das ist nicht gerade glaubensstärkend. Jetzt gehst du auf die Knie, nimmst den Kopf auch noch zwischen die Knie, betest inständig und du schickst den Diener aus und man erwartet eigentlich eine andere Botschaft. Man, ehrlich doch, oder? Man erwartet, hey, alles ist dunkel. Das ist rabenschwarz am Himmel. Es ist nur noch Augenblicke davon entfernt. Aber der Diener kommt zurück und sagt, oh, herrlichstes italienisches Sommerwetter. Sonne, blauer Himmel, von einem Ende zum anderen. Und was tut Elia? Er lässt sich von seinen Umständen, von dem, was gerade sichtbar da ist, nicht abhalten, weiter dran zu bleiben. Warum? Weil er gelernt hat, sich mit den Verheißungen Gottes zu füllen. Und die werden dann besonders wichtig, wenn wir gerade keine Gebetserhörung sehen. Wenn wir meinen, es tut sich überhaupt nichts. Gerade dann ist es wichtig, dass wir gefüllt sind mit dem lebendigen Wort Gottes. Lassen wir unsere Umstände nicht zwischen Gott und uns kommen. Machen wir es doch anders und lassen Gott zwischen uns und unsere Umstände kommen. Das ist der richtige Weg. Nimm die Verheißung, die Gottes Wort hat, für deine Ehe, für deine Kinder, für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz, für die Heilung deines Körpers, deiner Seele, für die Versorgung, auch in deinem finanziellen Bereich, für Frieden und Ruhe, für Freude und für die Führung Gottes. Für alles im Leben gibt es Verheißungen im Alten und im Neuen Testament. Kreise sie dir ein in deiner Bibel und halte sie dir immer wieder vor Augen. Es gibt so wunderschöne Verheißungen, die Gott uns gibt. Gott sagt im Jesaja 43, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, weil ich dich lieb habe, sagt Gott, darum gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Jesaja 40, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln des Adlers. Sie laufen und ermatten nicht. Hey, wir werden nicht ermüdet. Gerade wenn dir die Kraft fehlt, komm zu Gott und nimm die Verheißung von ihm. Auffahren mit Flügeln des Adlers. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Psalm 121. Ich bin so dankbar, dass unser Herr Jesus schon vor 2000 Jahren, gerade jetzt für unsere Zeit, jetzt für hier und diesen Augenblick, hat er gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht, fürchtet euch nicht, sagt unser Herr. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel, Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Nichts kann uns scheiden von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Keine Macht und keine Gewalt, auch kein Corona und nichts anderes. Nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Alle diese Verheißungen, Freunde, alle diese Verheißungen müssen angenommen, verinnerlicht und gebetet werden. Und ich glaube, genau das hat Elia getan. Als der Kopf zwischen den Knien war, hat er sich den Verheißungen bewusst gemacht. Und er hat intensiv gebetet und er blieb dran. Im 43. Vers dann geht die Geschichte weiter. Doch Elia schickte seinen Diener immer wieder. Geh, sieh noch mal nach. Jetzt kam der Diener beim ersten Mal zurück. Wir haben es gehört. Er sagt, nichts. Dann schickt Elia ihn ein zweites Mal. Sagt, hey, richte dir wieder die Augen in die Ferne und berichte. Und der Diener kommt zurück. Und was ist seine Antwort? Nothing, da ist nichts. Ein drittes Mal wird er losgeschickt. Der kommt gehorsam wieder zurück und sagt, was soll ich sagen? Bestes Wetter, um sonnengebräunt zu werden. Ein viertes Mal, ein fünftes Mal, Ein sechstes Mal. Und Elia, er schickt ihn ein siebtes Mal los. Und dann kommt der Diener ganz aufgeregt zurück. Er sagt, hey, ich habe was gesehen. Eine Wolke, sie ist groß wie eines Mannes Faust. Klein beginnt es, aber es wird groß werden. Hey, klein beginnen die Dinge, aber sie werden groß werden. Ich bin echt beeindruckt von Elia, dass er hier nicht aufgibt. Erinner dich, was Jakobus sagt. Er sagt, ein Mann mit gleichen Gemütsbewegungen wie du und ich. Ein Mann, der auch mit Zweifel zu kämpfen hatte. Seine Herausforderung hatte. Aber er bleibt hier intensiv dran. Und beim siebten Mal sieht der Diener eine kleine Wolke. Leider hören wir manchmal zu oft auf, wenn wir mit unseren natürlichen Augen keinen Unterschied sehen. So viele Wunder werden verpasst, weil zu früh aufgegeben wurde. Ich glaube, wir brauchen einander, um uns gegenseitig immer wieder zu ermutigen, uns die Verheißungen zuzusprechen, füreinander zu beten, nicht nur einander die Sünden zu bekennen, sondern miteinander Gottes Angesicht zu suchen, seinen Willen im Gebet durchzubringen. Wer es gelernt hat, seine Knie vor dem allmächtigen Gott zu beugen, wird aufrecht auch vor Menschen stehen können. Es beginnt alles in der Beziehung zu Gott. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Intensiv beten bedeutet, sich von Bequemlichkeit zu verabschieden. Wir haben 21 Tage Gebet. Zweimal im Jahr haben wir diese Zeit. Gerade läuft es, 7 Tage davon sind schon vorbei. Es war mir möglich, in dieser Woche bei jedem Part dabei zu sein. Und hey, was habe ich mich gefreut über das leidenschaftliche Gebet, über jeden, der gekommen ist. Aber ich weiß, es ist noch mehr drin. Mir ist völlig bewusst, nicht für jeden gibt die Lebenssituation es gerade her, morgens um 7 hierher zu kommen. Aber mir ist auch bewusst, einigen ist es möglich. Und ich hole dich aus der Komfortzone raus und lade dich ein, sei Teil einer Gebetsbewegung hier im Gospelhaus. Jemand hat einmal gesagt, ein Pastor hat 2 Aufgaben, die Gequälten zu trösten und die Bequemen zu quälen. Ich rufe euch ins Gebet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Intensiv beten bedeutet, im Glauben zu handeln. Und wenn wir Jakobus ernst nehmen, dann sprechen wir nicht nur davon, dass Gebet viel vermag, sondern dann tun wir es auch. Es ist der Glaube, der davon überzeugt ist, dass eine Sache nicht vorbei ist, bis Gott sagt, dass sie vorbei ist. Siebenmal schickt Elia seinen Diener los, bis es ins Sichtbare kam. Ich wurde erinnert, 7 ist das Volk Israel um Jericho gekreist, bis die Mauern gefallen sind. Und 7 musste der stolze Hauptmann Naaman in den Jordan sich eintauchen, bis sein Aussatz weg war. Du hast die Kraft und die Power, wenn du dein Leben Gott weißt, dich reinigen lässt von jeder Sünde, sie ihm bringst, bekennt einander die Sünde. Du hast die Power, die großen Dinge dieser Welt zu verändern durch Gebet. Und wenn jemand dich um Gebet bittet, dann sag nicht einfach, ja, ich bete für dich, sondern dann tu es auch. Und naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Lasst uns aktiv mit jeder Form der Sünde aufräumen. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Ich glaube, dass Gott zu jemandem ganz speziell, vielleicht auch zu einigen, heute Morgen spricht. Es ist noch Zeit, umzukehren. Es ist noch Zeit, Dinge ans Licht zu bringen. Es ist noch Gnadenzeit für dich. Gib der Zerstörung der Sünde nicht weiter Raum. Spiele nicht mit deiner Ehe. Lass nicht zu, dass du in Unvergebenheit lebst, sondern tu den ersten Schritt, Beziehung wiederherzustellen. fang ganz konkret an zu beten für die Anliegen. Und ihr Lieben, es gibt so viel gerade in dieser Zeit. Wenn wir nicht jetzt beten, wann dann? Diese Welt brennt und braucht Gebet. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und wir nehmen uns jetzt eine Zeit des persönlichen Gebets, wo du deine Anliegen zu Gott bringst. Ich möchte dich einladen, im allerersten Schritt Gott zu sagen, Gott, wenn da Sünde in meinem Leben ist, dann vergib du sie mir. Und während unsere Augen geschlossen sind und du dieses Gespräch ganz persönlich mit Gott führst, möchte ich wie in jedem Gottesdienst auch heute Gelegenheit geben, wenn sie hier sind, wenn du hier bist, sagst, diesen Schritt, ein Kind Gottes zu werden, habe ich noch nie in meinem Leben getan, aber ich möchte heute, ich habe verstanden, da gibt es einen Gott, der mich liebt, ich möchte heute diese Entscheidung persönlich und freiwillig treffen, dann strecken sie ihre Hand dem Himmel entgegen. Auch auf der Empore möchte ich schauen, überall im ganzen Raum, auch am Livestream, wo immer Menschen sind, die heute Morgen sagen, ich brauche die Vergebung meiner Schuld, ich will ein Kind Gottes sein. Dann lade ich dich ein, lade ich sie ein, ein Signal zu geben, indem sie ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken. Jesus Christus einladen, in ihr Leben zu kommen. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen. Du weißt überall, wo sich die Menschen dir gerade entgegenstrecken. Du siehst das Leben dahinter, siehst den Ruf nach dir. Ja, und Gott sieht jeden hier auch im Raum, der sich ausgestreckt hat, jeden zu Hause. Und ich möchte euch alle einladen, dass wir zusammen beten. Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Reinige du mich von aller Schuld. Nimm den Stolz aus meinem Leben. Ich demütige mich vor dir. Denn dem Demütigen gibst du Gnade. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt nutzt die Zeit, deine Anliegen, egal in welchem Bereich es ist, Gott zu bringen. Hey, das Gebet des Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Nimm es im Glauben gerade jetzt für deine Situation, wo auch immer es dich betrifft.